The F. Zwischen Couch und Carbon. Wenn Training auf Leben trifft. Ein Podcast über Ausdauer, mentale Stärke und ehrliche Learnings aus Training und Alltag.
Da sind wir wieder.
Hallo.
Und habt ihr da draußen alle fleißig trainiert? Habt ihr euch ein sportliches Ziel gesetzt? Habt ihr was gemacht? Oder macht ihr es wie wir gerade? Wir trainieren gerade mental die Willensstärke, denn vor uns liegen leckere Sachen.
Dani, zu.
Öffne es. Öffne die Kekse. Mach die Kekse auf.
Na, erst während dem Training.
Na gut.
Ja. Aber vielleicht eine kurze Überleitung. Die Kekse und die Haribos haben uns gut durch unser Trainingslager gebracht.
Ja, wir haben es angekündigt. Das ist wirklich eine gute Überleitung.
Ja.
Es war eines der Hauptnahrungsmittel, nicht das alleinige, aber eines der Hauptnahrungsmittel. Und ja, wir sprechen heute, wie angekündigt, über unsere Bikepacking-Tour-Trainingslager auf den Kanaren, beziehungsweise den Kanarischen Inseln.
Genau.
Was es damit auf sich hat? Du wurdest sowieso schon zugespammt mit Fragen und Anliegen ja, rund um dieses Thema, weil man es auf Instagram ja verfolgen konnte, was wir da gemacht haben. Genau. Und ich würde sagen, wir beleuchten das einfach, geben dann einen Blick, erzählen ein bisschen die Insider-Stories, was das eigentlich war. Und jeder, den das interessiert, auf den Kanaren Radfahren zu gehen, schickt uns eure Fragen. Danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie fangen wir an? Wir waren auf den Kanaren.
Genau, vielleicht beginnen wir mit dem Punkt, wie sind wir überhaupt auf das gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja,
wie sind wir da drauf gekommen?
Frage, ja, du hast da wieder mal den schlechten Einfluss gehabt auf mich.
Ich würde sagen, nach diesem Erlebnis war ein guter Einfluss.
Es war ein sehr guter Einfluss. Grundsätzlich wäre ja der Plan gewesen, dass wir Gravel-Tour machen mit den Gravel-Bikes. Und dann haben wir gemeint, dass es ja lässig ist, weil es ja die von Gran Guanche Autax, das ist dort Rennen, das werden wir euch danach noch näher erklären, dass wir da die GPS-Daten haben und dass es ja lässig ist, wo wir den GPS-Daten einfach nachfahren und brauchen wir nicht eigene Streckenprofile erfinden, sondern haben halt da schon was Passendes. Und dann haben wir aber irgendwie aufs Rennrad spontan umgeswitcht.
Aber im Hinblick auf unser Trainingsding,
genau. Also,
man muss vielleicht so anfangen. Ursprünglich habe ich nur gesagt, ich will da trainieren fahren, trainingslagermäßig. Nachdem ich einen Monat vorher schon mal auf Lanzarote war, habe ich gesagt, ich will da wieder trainieren fahren. Dann ist irgendwie diese Idee mit dem Inselhopping quasi dann irgendwie aufgekommen, so hey, machen wir es als Erlebnistour. So muss man eigentlich noch anfangen. Und dann war halt irgendwie natürlich mit dem Gravelbike, weil erstens dein Rennrad noch nicht,
das Rennrad war noch nicht da.
Und weil man tendenziell ja Bikepacking-Touren eher zumindest mit dem Gravelbike macht, weil es transporttechnisch vielleicht geschickter ist. Genau, so fing das Ganze an. Und aufs Rennrad sind wir dann gekommen. Achso, weil ich von wem? Vom Gary oder irgendwer hat mir den Tipp gegeben, hey, wollt ihr nicht auf den Rädern das machen, mit denen ihr auch euer Rennfahrt, also das Race Around Niederösterreich, was wir vorhaben. Und der Tipp ist sicher sehr wertvoll gewesen.
Genau, Gary ist ja unser Trainer und der hat da schon ein bisschen weiter gedacht. Aber man muss ewiglich dazu sagen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich die fixe Zusage gehabt, ob ich mein Rennrad dann auch wirklich bekomme. Und dann hat sich das relativ spontan, eine Woche vorher dann durch glückliche Zufälle trotzdem ergeben, dass wir dann mit den Rennrädern gefahren sind.
Ja, also das stimmt. Genau. Eine Woche vorher war eigentlich ungefähr, Rennrad. Dann haben wir die Tour nochmal ein bisschen umgeplant.
Genau.
Die GPX-Daten gibt es, also die gibt es sowohl für Gravel als auch für Road oder Mountainbike dann für die Gran Guanche-Route. Also vielleicht das als Erklärung. Die Route heißt einfach Gran Guanche. Das ist die Route, die über die Kanarischen Inseln führt. Das heißt, man fängt im Norden von Lanzarote an und fährt quasi, wenn man so will, von Nord nach Süd die Inseln ab. Stimmt jetzt nicht ganz, weil Lanzarote fährt man von Nord nach Süd ab, dann Fuerteventura von Nord nach Süd. Und auf Gran Canaria ist es mehr so eine sternförmige Inselumrundung. Mhm. Man fährt an der Küste, dann über nach innen, dann wieder nach außen, dann wieder ein bisschen so ein Halb nach innen, nach außen, nach innen, nach außen.
Genau, so muss man möglichst führen, wenn das auch
und genau, und auf Teneriffa ist es eher wieder Nord-Süd, nur mit einem Schlenker im Norden, um möglichst viel Strecke und Höhenmeter auch wieder zu sehen. Und dann gibt es noch, früher sind die Inseln gewechselt auf der Strecke. Aber es gibt halt die nächste Insel wäre dann La Gomera und da ist es eher wieder eine Umrundung. So. Mhm. Also das als Kurzbeschreibung, dass man sich was vorstellen kann. Das heißt, in Wahrheit gehören zu der Strecke 5 Inseln und man muss gleich vorwegnehmen, wir haben nur 4 gemacht. Hängt da damit zusammen, wir hatten halt nur 7 Tage inklusive An- und Abreise. Mhm, genau. Da wird es einfach ein bisschen knapp mit der Zeit, wenn man sich da zu viel vornimmt. So, das war der Plan. Eine Woche vorher haben wir dann überlegt, ja, wie bringen wir jetzt nicht nur unser Rennrad dorthin, das können wir auch gleich eigentlich für viele, die wissen, wie ihr habt euer Rennrad mitgenommen, sondern auch, wie transportieren wir unser Zeug am Fahrrad? Ja. Also, das sind jetzt lauter Fragen, die wir durchgehen können.
Das stimmt. Ja, das war extrem spannend, wie man ein Rad dorthin transportiert. Also grundsätzlich mit Koffer und
im Handgepäckskoffer geht es übrigens nicht aus.
Genau. Und ja, das ist super, wenn man da geschickte Trainingspartner hat, die sich da auskennen, wie man ein Radl ordnungsgemäß zerlegt und im Optimalfall wieder zusammenbaut. Also danke Martin nochmal für deine Hilfe.
Gern geschehen.
Genau, das haben wir halt dann quasi zu Hause noch gemacht und wir haben sie dann auch das passende Werkzeug im Radkoffer mitgenommen, damit wir es dann auch dort vor Ort wieder aufbauen können. Und ja, genau, also das war...
Da auch, also es gibt spezifische Radkoffer und Radtaschen, kann man eine ganz eigene Folge, glaube ich, zu machen, zur Diskussion von Softcovern und Hardcovern und manche verpacken es auch gerne in einem Pappkarton, auch dazu können wir kommen. Ja, sogar noch.
Much experience.
Und wir haben quasi eher handliche Radkoffer, da gehen sich unsere Räder gerade so drin aus, muss man ehrlich so sagen, von der Größe her. Liegt aber dran, dass die natürlich dann ein bisschen praktikabler zum Transportieren sind. Aber der Koffer hat Abmessungen, ich würde sagen, ist trapezförmig unten 1,40 Meter, 1,20 breit und 80 hoch, 90 Zentimeter hoch, ja, irgend sowas. Ja, ja. Man nimmt vom Fahrrad quasi Vorderrad und Hinterrad ab, man zieht den Sattel mit Sattelstütze raus, man schraubt den Lenker entweder locker und dreht ihn um 90 Grad oder schraubt ihn sogar ab. In unserem Fall haben wir ihn abschrauben müssen, damit man ihn quasi mit dazu legt, wenn man so will. Mhm. Und so verpackt man dann in diesem Koffer stückchenweise sein Fahrrad. Also für alle, die sich denken, wie mache ich das? Pedale müssen ab. Ehrlicherweise gibt es da nur 2 Varianten, wie das sein kann. Entweder mit einem Inbusschlüssel oder mit einem Maulschlüssel. Das heißt, wenn man weiß, in welche Richtung man dreht, in welche Größe, dann ist das simpel abgeschraubt. Räder rausnehmen sollte jeder irgendwann zumindest sich mal zeigen lassen oder ein Tutorial anschauen. Muss man zum Reifen oder Schlauch wechseln ja sowieso mal machen. Und den Lenker und Vorbau da lösen, wenn man weiß, was man tut, ist das tatsächlich kein Problem. Also ihr habt keine Angst davor, falls ihr mal euer eigenes Fahrrad irgendwo mit hinnehmen wollt. Das kann man relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht. Ja, also du wirst definitiv das jetzt bestätigen, du hast das jetzt auch gesehen. Und in Wahrheit, gerade bei deinem Rad ist es einfacher als bei meinem zum Beispiel, eigentlich nicht allzu schwierig, wenn man weiß, was man lösen muss und wie man es wieder festschraubt. Ja. Wichtigster Hinweis, markiert euch vorher die Position eures Lenkers von der Drehung und die Höhe der Sattelstütze, weil sonst knobelt ihr danach an eurer Sitzposition rum.
Genau.
So, jetzt habe ich mal wieder den Aufklärungsteil gleich noch mit eingebaut.
Danke. Sehr gut.
Das heißt, wir haben die Koffer gepackt.
Genau, und dann war noch unsere Überlegung bezüglich Bikepacking-Taschen, was wir mitnehmen. Uns war beide klar, dass wir so wenig wie möglich natürlich mitnehmen.
Leider.
Trotzdem ist es gar nicht so leicht, dass man so wenig wie möglich mitnimmt, weil man hat ja dann trotzdem zusätzliche Sachen wie Ersatzschläuche, Luftpumpe und, also diverses Werkzeug oder Kleinwerkzeug, das man mitnehmen sollte. Und das andere war halt dann Kleidung und das ist auch gar nicht so leicht, dass man da alles unterkriegt in möglichst kleinem Stauraum und auch mit dem Gewicht, dass man nicht drüber kommt, nachdem das ja trotzdem Carbonräder sind und man da mit einer Belastung aufpassen muss, dass man zum Beispiel aufs Oberrohr oder was bringt, haben wir da auch geschaut, dass wir so wenig wie möglich einpacken.
Aber für alle, die jetzt gar nicht in diesem Metier sind, wir haben quasi jeder eine Lenkertasche gehabt. Das heißt, in deinem Fall war es wirklich eher eine Tasche, bei mir war es eine Lenkerrolle, nennt man es. Das ist quasi eine Tasche, die man mit 2, nennen wir es mal simpel, Klettverschlüsse, was anderes ist nicht, ist ein bisschen mehr noch, aber am Lenker vorne befestigt. Und dann beide eine quasi Satteltasche. umgangssprachlich auch ganz gern Arschrakete genannt. Man verzeiht mir den Ausdruck, aber ist halt so. Weil es ja so ausschaut, als ob eine Rakete hinter dem eigenen Popo emporsteigt.
So. Das hast du super erklärt.
Dani hatte diese klassische Arschrakete quasi. Und ich habe investiert. Und ich bin so froh, dass ich diese Investition getan habe.
Ja, das war schon ziemlich lässig.
Ist schon leider eine teure Investition, aber für alle, die High-End-Taschen suchen und dieses Gewackel nämlich nicht haben wollen, was hinterm Sattel möglicherweise bei einer vollgepackten Tasche entsteht, kann ich die Marke Tailfin empfehlen. Ist so ein bisschen, muss ich sagen, ist mein Learning die High-End-Marke, was das angeht. Aber da kriegt man nämlich noch so eine Art Gestell dazu und hat sowas wie, ja, wie früher die, wie nennt man es, Gepäckträger. Ja, Gepäckträger ist das Wort, was ich suche. So eine Art Gepäckträger-Auflage, minimal, aber auf, aus Carbon und ganz leicht und minimal. Und da ist die Tasche dran und dadurch wackelt die nicht so durch die Gegend, aber nicht seitlich runter, sondern eigentlich wie die Arschrakete, nur halt befestigt an zwei Streben. So muss
ja, und viel praktischer zum Runternehmen und zum Packen, muss man so, schon ganz
in Wahrheit das Klicksystem sagen, einfacher zum rein rausgeben und ich finde es vom Fahrgefühl halt einfach angenehmer. Ja. Platzmäßig war weniger Platz als bei dir zum Beispiel war.
Eine Spur ja, das zumindest. Ist halt dann.
Und ansonsten, was hatten wir noch? Du hattest noch
eine Oberrohrtasche habe ich noch gehabt.
Die Oberrohrtasche. Genau, die, achso, die hängende da sogar, genau, die im Rahmendreieck, die Oberrohrtasche, die längliche, genau. Weil du eine kleinere Lenkerrolle hattest.
Genau.
Und dann haben wir beide auf dem Oberrohr noch so eine kleine Transport- und Snacktasche gehabt, genau. Wo das Handy reinkommt und drei Riegel. Und du hattest noch die Food Pouch, dein Retter in der Not. Das ist quasi eine rundliche Tasche, die man am Lenker befestigt, so kann man es, glaube ich, sagen. Was passt rein? 0,5 Liter Trinkflasche würde reinpassen oder sehr viel Gummibärchen.
Ja, genau.
Also so viel zum Gepäck. Was haben wir mitgehabt? Die Frage hat mich mehrfach erreicht. So, wie könnt ihr, was habt ihr alles mit, damit man da durchkommt? Dani, fang doch mal an.
ja, grundsätzlich die Grundausstattung an Toilettenzeug, also Zahnbürste, Zahnpasta.
Föhn, Glätteisen.
Genau. Du und Kamm.
Nein, natürlich nicht. Also.
Aber quasi, ja, so einfach eine Grundausstattung und alles wirklich ganz minimalistisch gehalten. Und punkto Kleidung haben wir mitgehabt, also einmal ein ganzes Radoutfit, das wir angehabt haben und unsere Radschuhe. Zusätzlich zu den Radschuhen hat dann jeder von uns noch, also ich habe Badeschlapfen mitgehabt und du hast so Barfußschuhe, glaube ich, mitgehabt und so leichte Sandalen. Genau, also das war...
So Hotelschlapfen waren das.
Genau, das war es, genau, so Hotelschlapfen war es gehabt, genau. Das war halt so einfach die Grundausstattung an Schuhen, ja, mit dem wir halt dann unsere Zeit verbracht haben.
Muss man aber dazu sagen, weil wir vorher schon wussten, wir wollen mal was essen gehen oder irgendwie rausgehen und ich weiß, die Hardcore-Backpacker, wenn sie sagen, jetzt brauche ich Schuhe oder irgendwas, weil die gehen in Radschuhen dann überall hin oder auch wenn das jetzt ein Wettrennen ist. Ich nehme das von dir vorhin genannte Gran Guanche Audax-Rennen, was genau auf der Strecke stattfindet. Ja, natürlich nimmt man da keine Schuhe mit, weil das ist ein sinnloser Ballast, weil du fährst ja möglichst nonstop. Machst gemacht, gehst du ins Hotel, um irgendwo zu schlafen oder Untergrund und fährst danach wieder. Also, da hast du keine Schuhe oder sowas mit. Wir hatten auch quasi normale Kleidung, in Anführungszeichen, zwar sportliche, leichte.
Genau.
Aber du hattest eine Leggings mit.
Ja, genau.
Und
ein Merino Langarm-Oberteil und ein zweites Langarm-Oberteil noch.
Und bei mir war es die Fleecejacke und die so eine Puffy-Jacke, also so eine Downy ist das nie, aber so eine flauschi. Ja, wie auch immer, so Steppjackenmäßig, wärmend und eine dünne Wanderhose, leicht genau, und irgendwie ganz gut zum Transport. Das einfach, damit man nicht in den stinkenden Radklamotten abends in den Spar ins Burgerlokal oder irgendwo zwingend muss. Muss man sagen, ich fand's gut, weil wir aber auch nicht die besten Wetterbedingungen hatten.
Stimmt.
Also es gab Abende, wo ich dachte, ja, in Wahrheit wird's ohne gehen vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Aber gerade den Großteil der Zeit habe ich ehrlicherweise, war ich froh, dass wir es dabei hatten.
Ja, definitiv. Gerade die Langarm-Sachen. Also das ist schon ein ganz ein guter Hinweis. Ja.
Ansonsten Ersatzset,
genau.
Trikot und Hose, genau. Beinlinge oder Ärmlinge.
Windweste und Regenjacke.
Genau, die Sachen.
Ja. Und Handschuhe haben wir noch mitgehabt.
Stimmt.
Genau.
Warum Handschuhe, fragten sie jetzt. Ihr seid doch auf den warmen Kanaren unterwegs. Also, einen Tag bin ich da oben, wer auf Instagram schaut, findet das Video, bei schlechtestem Wetter und 0 Grad gestanden. Also das ist, oder knapp über 0 Grad, ja. Aber am Teide war Schnee oben, den haben wir dann deshalb auf Teneriffa ausgelassen oder sind früher abgebogen, weil es klar war, dass da oben. Also man braucht auch warme Sachen für gewisse Abfahrten, Höhen oder Wetterlagen.
So oder Nachtfahrten.
Verstehe ich jetzt nicht. Auch dazu kommen wir gleich. Ja, genau. Soweit zur Ausstattung.
Ja.
Ja, und sind wir das gefahren?
Ja, und Radhelm natürlich. Also das
ja,
ist
genau. Und Licht am Fahrrad, genau. Radhelm, du hast eh schon Werkzeug, Grundausstattung, ja, genau, Ersatzzeug. Genau. Also sowas natürlich. Elektrozeug, also so ein Ersatzakku, ja, also so, ein, genau. So einen mobilen Akku, um das Handy notfalls zu laden oder irgendwas unterwegs.
Genau, Powerbank. Und genau. Ganz wichtig, Einkaufssackerl. Das
können wir nur. Musette.
Genau, das können wir nur wärmstens empfehlen. Das ist schon sehr praktisch.
Ich möchte hier wieder aufklären, das Wort Musette bezeichnet ein Kleidungsstück, es ist ein schönes Wort, Daniel lacht gerade, aber es ist ein schönes Wort, kommt aus dem Radsport und ist ein Einkaufsbeutel, der aber nur einen Träger hat und der so gedacht ist, dass man sich nämlich über die Schulter quasi so schräg über den Körper hängt und hat dann das quasi die Einkaufstasche oder das Einkaufssackerl über die Schulter gehängt und so hinter sich so halb und kann dort dann Verpflegung oder Gepäck drin haben. Kommt aus dem Radsport, weshalb? Weil es in den Profiteams tatsächlich einen gibt, dem man aus dem Betreuungsfahrzeug diese Tasche reicht und da drin sind Flaschen gefüllt, Gels, Riegel und der eine verteilt es dann an seine anderen Fahrerinnen oder Fahrer im Feld und hat halt dabei den Beutel umgehängt, weil wie soll derjenige sonst da 5 Flaschen und 20 Riegel transportieren? Daher kommt es. Nerd-Ende.
Danke. Genau, das war's.
Ja, dann denk sind wir das gefahren und dann sind wir zurückgeflogen. Also, na, was hat die Strecke, was bietet die Strecke? Vielleicht die Grundfakten. Also die Strecke ist unterteilt, wie gesagt, auf die Inseln. Das heißt, wir denken, arbeiten uns jetzt einfach Insel für Insel vor. Als Überblick für alle, die es wissen wollen. Man hat auf der ersten Insel in der Standardstrecke, ich glaube so 125 Kilometer, wir hatten es leicht abgewandelt, 125 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Wir hatten eine leicht abgewandelte Strecke, hatte ein paar Orga-Gründe. Ich wollte am ersten Tag einfach das fahren, was ich original kannte und da habe ich es minimal angepasst. Wir sind 110, 115 Kilometer mit 1200 Höhenmetern gefahren, genau. Quasi als vorsichtiger Einstieg. Dann kam Fuerteventura mit 125, 130 Kilometern.
Ja, 130.
130 Kilometer, genau. 130 mit 2100 Höhenmetern ungefähr.
Genau.
Dann kommt Gran Canaria, da fasse ich jetzt mal bei uns das zusammen. Die Gesamtstrecke sind knappe 250 Kilometer mit 3600 Höhenmeter.
Na mehr, weil die 3500 Höhenmeter waren ja an dem einen Tag.
Ach so, die stimmt, stimmt. Dann sind es ja 5500 Höhenmeter. Sowas, ja, sowas. Genau. 250 Höhenmeter, 5500, 5600
genau,
Höhenmeter.
Stimmt, genau.
Muss ich zusammenrechnen. Und auf Teneriffa wären es gewesen klassischerweise knapp 150 Kilometer, auch nochmal mit 3000 Höhenmetern, 3500,
sowas. Ja,
genau. Und wie gesagt, La Gomera wussten wir vorher schon, wird du knapp. Hast mal kurz die Idee gehabt, na, das könnten wir noch machen, aber dann hat es logistische Gründe gehabt, dass wir es wirklich nicht machen. Und es war auch gut so. Da sind es 100 Kilometer mit 3000 Höhenmetern. Ja, noch genau. Mal. Also nur, dass man sich das vorstellen kann. In Summe wären es also rund 700 Kilometer alles zusammen mit 17.000 Höhenmetern. Wie gesagt, wir haben eine Insel schon mal gestrichen von vornherein. Also wir hatten vor uns 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter in der Theorie. Wetterbedingt ist es dann in Summe ein bisschen weniger geworden. Wir sind in Summe aber dafür davor und danach noch was gefahren.
Genau.
Also das muss man eigentlich noch zurechnen. Wir haben es ja ausgerechnet.
Insgesamt eben 650 Kilometer und eben 11.700 Höhenmeter.
Danke.
Ja.
Du bist jetzt die Zahlenfee. Auf jeden Fall. Also das ist das, was wir da gefahren sind innerhalb von quasi 6 Tagen.
Ja.
So kann man das
genau.
Mal sagen. Ja. Was war dein Eindruck? Du warst ja das allererste Mal auf den Kanaren. Also muss ich ja sagen, ich war vorher dieses Jahr schon auf Lanzarote. Ich war vor ein paar Jahren schon zweimal auf Lanzarote. Das heißt, ich kannte die anderen Inseln zwar nicht, außer aus YouTube-Videos oder so, aber ich kannte zumindest Lanzarote und konnte es ein bisschen einschätzen. Du warst das allererste Mal überhaupt auf den Kanaren.
Ja.
Du warst lustigerweise wenige Monate zuvor auf Madeira. Wir haben festgestellt, ja, genau. Das ist gar nicht so weit weg. Aber Wie war dein Eindruck generell von den Kanaren und wie ging es dir da, als du da angekommen bist?
Ich muss sagen, für einen Radurlaub sehr schön. Hat mir schon gut gefallen. Nein, es war landschaftlich extrem beeindruckend, weil jede Insel so ganz anders ausgeschaut hat, obwohl das die so nah beieinander waren. Das hat mich schon sehr beeindruckt und ich finde, jede Insel hat auch so einen eigenen Flair zum Radlfahren gehabt. Also auf manche Inseln wie Gran Canaria war der Radfahrer sehr hoch priorisiert und ist aufgepasst worden und auf anderen Inseln wie Teneriffa war es stark ausbaufähig. Aber ich würde sagen, starten wir vielleicht einmal mit Lanzarote. Also wir sind ja quasi, nachdem wir am Flughafen angekommen sind, Freitag Richtung Meer spaziert mit unseren Koffer und haben neben dem Meer, haben uns einfach einen Platz gesucht im Schatten und haben dann mal unsere Räder aufgebaut.
Genau genommen haben wir uns einen Platz in der Sonne gesucht, weil es war so kalt, dass wir eigentlich
kaum oder so, haben. Ja. Also, stimmt, das war,
wir hatten gehofft,
so,
dass es wärmer wird, weil es eiskalt war durch den Wind.
Das war also unsere Vorstellung gewesen, genau. Ja, und wir haben im Vorhinein zu Hause noch einen Store ausgesucht, wo wir dann unsere Radkoffer quasi deponieren können haben. Und das war uns halt wichtig, dass das quasi gleich in der Nähe vom Flughafen ist. Und ja, in unmittelbarer Nähe von unserem Platz, wo wir aufgebaut haben, war dann auch das Geschäft. Das hat dann ganz gut gepasst.
Das heißt, für alle, die Frage geschickt haben, wir haben einfach den Radkoffer dann dort eingelagert für die Woche und hatten Flüge gebucht quasi von nach Lanzarote und zurück auch von Lanzarote, quasi genau. Aus der Nähe unseres Depots, wo dann der Radkoffer quasi drin stand für die 6 Tage.
Genau. Und ja, dann sind wir die ersten, ich glaube, das waren so 40 Kilometer bis zu unserer ersten Unterkunft. Die haben wir dann auch schon fix gebucht gehabt. Und das war uns halt wichtig, dass wir einfach die erste Nacht wissen, da haben wir gleich was, wenn wir nicht gewusst haben, wann kommen wir an, passt alles und, und. Und genau, jetzt haben wir zu unserer ersten Unterkunft geradelt.
Die übrigens im Nordosten ist, das heißt, man kann sich vorstellen, wer jetzt Google Maps aufmachen mag, also Lanzarote ist eine eher längliche Insel von Nord nach Süd, so ein bisschen schmal länglich und ziemlich mittig im Osten ist eigentlich die Hauptstadt Arrecife und dort ist auch der Flughafen und wir sind dann nach Norden geradelt in Richtung Ursula. Ursula ist eben der Startpunkt von dieser Gran Guanche Route, wo wir am nächsten Tag noch hingefahren sind. Wir waren, glaube ich, 5 bis 10 Kilometer nur entfernt.
Ja,
ich glaube so 10.
10, ja, sowas.
Also waren im Nordosten, haben halt da was gefunden, 10 Kilometer vor diesem Startpunkt, wenn man so will. Und dort sind wir hingeradelt. Und das schon, muss man da mal gleich dazu sagen, häufig hat es auf diesen Inseln, zumindest mal auf den ersten zwei, einen eher Wind, der aus Nordwesten kommt. Nord, Nordwest. Und das ist leider etwas mühsam. Das heißt, immer wenn man Richtung Norden fährt, hat man Gegenwind. Und den haben wir an dem Tag auch als Willkommensgruß gleich zu spüren bekommen. Dani, Sorgen werden groß.
Ja, also da ist der Gegenwind im Donauradweg nichts dagegen.
Wobei gestern hat es mich sehr an Lanzarote erinnert, muss ich sagen.
Ja?
Ja, aber okay. Sehr ähnlich. Aber ja, also ist wirklich heftiger Wind dort, darf man nicht unterschätzen. Und wir haben jetzt wirklich kein gutes Wetter erwischt. Also ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Die hatten jetzt auch vor 1, 2 Wochen jetzt nochmal richtig Unwetter dort. Mhm. Da sind Strände halb weggespült worden und also da ist es richtig zugegangen. Und wir haben die Vorboten von diesem Ding schon gehabt. Also momentan ist da nicht das allerschönste Wetter jetzt gewesen die letzten, würde man sagen, 6 Wochen.
Das stimmt. Genau.
Genau, Unterkunft.
War eine ganz einfache Unterkunft, die wir uns da gebucht haben mit einer Kochinsel. Das war relativ praktisch. So haben wir auf unsere Nährstoffe schauen können. Und ja.
Sind einkaufen gegangen?
Genau.
Sind erstmal am Supermarkt vorbeispaziert, weil wir haben uns ein bisschen verquatscht und der Supermarkt war sehr unscheinbar in einem Haus integriert.
Ja, sehr dezent beschriftet bis nicht beschriftet.
Und dann haben wir uns dort eigentlich unser quasi Einser-Menü das erste Mal zusammengestellt.
Ja, genau, das stimmt.
Es gab dann mehrere Tage Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch.
Genau, also das zum Abendessen und zum Frühstück ganz klassisch Baked Beans mit Eierspeis.
Ja. Das war gut. Und es wurden mit jedem Tag wurden es mehr Eier, die wir da irgendwie in der Pfanne fabriziert haben, muss man ehrlich so sagen.
Ja, das stimmt.
Und ja, die erste Nacht recht unspektakulär und dann sind wir aufs Rad gestiegen. Und dann ging es schon los.
Genau. weiter Richtung Ursula und dann eben einmal quer die ganze Insel abgefahren Richtung Fuerteventura.
Muss man sagen, auch im Vergleich, jetzt wenn man die anderen Inseln dann, ja. Also, es ist sicher die harmloseste Insel, definitiv. Auch von den Höhenmetern und von der Fahrbarkeit etc. Also das, aber es hat natürlich, wie du sagst, den eigenen Charme. Man fährt durch den Timanfaya Nationalpark, das ist quasi der Park, wo einfach lauter schwarze Lavareste sind und man fährt halt einfach durch Vulkangebiet, wo halt überall nur Lavareste sind und ein paar Weingebiete, wo der Lanzarote ist eine Weininsel, glaubt man aber nicht. Und er hat schon irgendwie seinen eigenen Reiz. Dazwischen über den einzigen, was man Pass nennen kann auf dieser Insel, der ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht ohne, also man macht da schon gut Höhenmeter. Mein Südtirol-Pass, so nenne ich ihn liebevoll.
Genau.
Da geht es mal hoch in relativ schöner Landschaft. Ist es momentan noch die Insel sehr, sehr grün im Vergleich zu sonst. Und ja, dann fährt man da hoch, dann runter, dann fährt man nochmal in Richtung Nordwesten wieder gegen den Wind das Stück, bis man wieder an der Küste ist. Und dann immer weiter, weiter, weiter.
Genau, bis man das Meer wieder sieht. Es ist schon gescheit beeindruckend, wenn man einfach das Bild im Kopf hat, wie die Insel ausschaut und wenn man dann am Ende des Tages weiß, boah, jetzt hat man das einmal quer durchfahren. Schon lässig.
Also für alle, die aber überlegen, wo soll ich mal Radfahren gehen? Lanzarote ist definitiv eine Insel, wo man das kann. Mit Wind muss man auf all diesen Inseln leben. Ja. Aber Lanzarote ist sicher die, wo man auch flachere Passagen hat oder nicht komplett von Höhenmetern erschlagen ist. Also das ist vielleicht der Tipp für alle, die überlegen, welche Insel ist das Richtige für mich. Lanzarote ist für alle, die mal das ausprobieren wollen, die da einsteigen wollen oder die, so wie ich, total auf so trockene Lava-Gegend und so ein bisschen Mars-Feeling stehen. Dafür ist mega. Also ich liebe trotzdem ich finde das einfach cool. Aber ich glaube, da kann man klar sagen, man kann dort Höhenmeter sammeln. Je nachdem, wo man ist, muss man es teilweise auch, damit man irgendwo hinkommt, aber gerade gewisse Passagen sind trotzdem human fahrbar und nicht völlig, völlig brutal. Und es ist schon relativ gut ausgebaut für Radfahrgeschichten.
Definitiv, Da gibt es eigene normale Straßen, die als Radweg gekennzeichnet sind. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Das ist schon lässig.
Und wir haben am nördlichsten Punkt ein Foto gemacht. Also wir haben leider die falsche Generation gebeten, Fotos zu machen. Weil wir haben, glaube ich, ein Foto, wo zumindest beide Köpfe halbwegs drauf sind. Aber wir haben kein Foto, wo wir gemeinsam komplett draufstehen. Ich weiß nicht, was der Herr da gemacht hat, der da ständig reingezoomt hat. Wir haben, glaube ich, man könnte so...
Da ist mehr der Mistkübel drauf.
Ja, und man könnte, glaube ich, wenn man alles ausdruckt, so wie diese Bravo-Puzzle, wo man früher über Wochen hinweg so Stückchen vom Poster gesammelt hat, um dann in Lebensgröße die No Angels zu haben oder so. Sowas könnte man, glaube ich, mit den Fotos machen, weil auf einem Bild ist, glaube ich, mehr Schulter von dir als irgendwas anderes zu sehen. Irgendwo ist der Mistkübel drauf und irgendwo ist, glaube ich, irgendwie mein linker Unterarm, oder?
Aber er war lieb.
Er war lieb. Und an der Südspitze haben wir dann ein besseres Foto von uns bekommen, da war das Wetter schöner.
Ja, das stimmt. Oh, das war echt extrem schön dann da unten.
Da Playa Blanca, da kommt man dann auch nämlich an den weißen Strand. Davon gibt es nicht viele auf Lanzarote und dementsprechend umso schöner. Mhm. Und da unten fahren dann auch die Fähren weg.
Genau. Das bringt uns zu einem spannenden Thema. Das hat nämlich auch viele beschäftigt, wie wir da überhaupt dann von die Insel, also von der einen Insel zur nächsten Insel kommen.
Und zwar nicht mit dem Tretboot.
Genau.
Und auch nicht mit dem Ruderboot. Und wir fahren auch nicht so schnell Fahrrad, dass wir übers Wasser gleiten können. Wäre lustig, aber geht nicht.
Genau, also Triathlon-Training macht man auch nicht, dass wir mit dem Fahrrad rüber schwimmen.
Also Fahrrad im Gepäck quasi beim Schwimmen. Das müsste man mal probieren. Ich glaube, es wird schwierig. Es gibt Fähren.
Genau.
Also Fähren. Die fahren von Insel zu Insel.
Genau. Und das erste Fährenstück waren 20 Minuten. Das war noch relativ okay. Also Martin hat zwar schon kurz gemeint, er ist schon ein bisschen
unwohl.
Genau. ich habe da noch ein bisschen gelacht. Da hat man gedacht,
soll sie nicht so haben. Mit Deutschen wieder. Aber man muss vielleicht kurz sein, also die Fähren, das sind dort Katamarane, die also gebaut wie ein Katamaran, also mit zwei so Luftteilen unten drunter, links und rechts und dazwischen nix und darüber die Platte, also für alle, die nicht wissen, wie Katamaran ausschaut, googelt es. Und das aber in groß.
Also richtig groß.
Da drin stehen mehrere LKW nebeneinander und hintereinander. Ja. Also das Ding ist wirklich groß, weil man denkt, ja, die sind jetzt halt so ein Mini-Fern-Ding. Es gibt nämlich gerade dort, das gibt es auch tatsächlich eine sehr kleine noch, aber auf dem Ding stehen mehrere Riesen-LKWs und ja sicher, es werden da reinpassen. Ich würde jetzt mal sagen, also teilweise, da waren ja später. Es waren
5 Spuren zum Teil oder 6.
5 oder 6 ja, Spuren und da passen mehrere LKW hintereinander. Genau. Und dann gibt es noch eine zweite Etage irgendwie. Also da geht wirklich viel drauf. Und das vielleicht auch als Info, warum ist es so? Weil natürlich alles vom Festland mal mit einer großen Fähre da überhaupt hin muss oder per Flieger und dann zwischen den Inseln auch mit der Fähre transportiert wird. Deshalb ist da auch relativ viel Verkehr mit LKW und Co. Ist ja nicht nur für Touris. Ja. Und da kauft man sich ein Ticket und geht dann mit seinem Fahrrad nämlich an Bord.
Genau. Und wirklich gehen. Also das ist sehr streng kontrolliert. Man darf ein Stück noch fahren, aber sobald man da den Hafenbereich betritt, muss man das Rad schieben. Und ja, hat auch seine Berechtigung, also das passt gut. Und die Mitarbeiter auf dem Schiff sind sehr kompetent, also das Rad wird sehr, sehr gut angehängt. Beim ersten Mal haben wir beide noch ein bisschen verdutzt geschaut, warum man jetzt ein Radl wirklich mit so festen Gurten irgendwie dahin binden muss. Spätestens nach die ersten paar Minuten haben wir gewusst, warum, und waren dann sehr dankbar darüber. Weil es hat echt Sachen da drinnen immer dumm geschmissen, es war laut, weil wieder irgendwie was umgefallen ist.
Es ist extrem starker Wellengang, also man kann es das gar nicht so, es ist jetzt nicht wie die Überfahrt über den Wörthersee, wo es einfach ganz gemütlich ist, sondern es ist wirklich mitten im Atlantik. So jetzt gerade zwischen den ersten beiden Inseln ist noch relativ harmlos,
genau.
Aber später dann sind es trotzdem 2 Stunden Fahrzeit und 2 Stunden auf hoher See. Das muss man wirklich, also das Schiff schwankt in sehr großen Winkeldimensionen.
Definitiv. Einmal sieht man nur Wasser, wenn man rausschaut, und dann auf einmal steht das Schiff wieder so, dass du nur Himmel siehst. Also es ist echt
ängstigend.
Ja.
Ja. Und die Fahrräder, wie Dani es jetzt gesagt hat, werden befestigt, ja, mit so Gurten.
Genau.
Teilweise jetzt, ich greife da mal vor, je nach Fährfahrt waren da auch andere Radfahrer.
Genau.
Wir hatten dann unsere lustigen Kollegen aus Belgien.
Aus
Belgien, die wir dann öfter gesehen haben. Also da sind viele Räder dann teilweise auch, die befestigt werden oder rüber machen. Also
viele, zu den Höchstzeiten waren wir zu 6 mit dem Fahrrad. Und
finde ich
grundsätzlich schon, aber dass wir ein bisschen eine Relation einstreuen.
Vielleicht noch, wie oft fährt die Fähre? Das kommt auf die Inseln an, die zwischen Lanzarote und Fuerteventura fährt im Schnitt alle 30 Minuten irgendwas. Mhm. Und zwar, ich glaube, von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr am Abend oder irgend so, also circa. Danach wird es schon seltener. Also ich glaube, wie war das, von Gran Canaria am Teneriffa ist 3-mal am Tag.
Genau. Und da lohnt sich das wirklich, dass man sich das anschaut, welche Fähre will man erwischen, beziehungsweise dass man da jetzt auch nicht zu wenig Zeit kalkuliert, sondern eher wirklich mehr Zeit. Wir haben sie da im Pufferzeiten einkalkuliert und haben dann auch die Zeit auf der Fähre genutzt, dass man halt dann essen, also dass man sich vorher was zum Essen noch besorgen.
Sofern es die Übelkeit zugelassen hat.
Genau.
Also wir hätten uns was besorgen.
Wäre der Plan gewesen. Ja,
gerade bei den längeren Fahrten ist das natürlich einfach ein Thema. Die erste, das stimmt mir oder ein bisschen, aber in Wahrheit ging es da noch. Das
war dann okay. Ja.
Und bei den späteren war das dann ein größeres Problem. An der Stelle, wir sind gerade beim Thema Fähre. Ich möchte auch jedem den Hinweis geben, mit Radschuhen auf so einer Fähre sollte man vorsichtig gehen und sich immer festhalten. Also man beobachtet
ganz wichtig festhalten, bitte halt euch fest.
Auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die halten sich immer irgendwo fest, wenn sie gehen.
Und nicht per Spaß.
Und das hat einen Grund, denn ich saß da auf meinem Platz, Dani wollte telefonieren gehen und auf einmal hörte man das ganze Schiff einen Duscher. Also einmal hat es wutsch gemacht und dann waren, glaube ich, eher alle besorgt, ob man in den Krankenwagen fast rufen muss. Also ich glaube, du selber auch, weil das klang schon schmerzhaft, wie wir gar nicht wissen, wie schmerzhaft das war.
Ja, es war nicht ganz so witzig. Ja.
Also das Schiff schaukelte, Dani rutschte mit den Radschuhen aus und hat sich auf das gesetzt, was vor der Arschrakete am Sattel sich befindet, der sogenannte Hintern.
Genau, deswegen Aufruf, bitte alle Rad fahren und nicht mit der Fähre fahren.
Irgendwie muss man aber von Insel zu Insel kommen. Und so gelangten wir mit der ersten Fähre dann nach Fuerteventura.
Genau.
Und beendeten dort auch unseren ersten richtigen Tag und hatten dort dann uns Mittag, Nachmittag spontan eine Unterkunft gebucht, gleich kurz hinterm Hafen.
Genau, und das war so die Idee dahinter, dass wir da noch übersetzen, damit wir dann nächsten Tag in der Früh nicht irgendwie noch sinnlos Zeit mit fairen Wegzeit verschwenden, sondern gleich wegfahren können.
Genau. Da haben wir auch einen Glücksgriff gehabt.
Ja, definitiv.
Es war eine sehr schöne Unterkunft, auch wenn wir sie lang suchen mussten, weil sie adresstechnisch schlecht beschildert war, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber dann super Unterkunft, 2 Etagen mit Balkon, also so Terrassending, Dachterrasse. War zu kalt und zu windig, um die wirklich zu nutzen, aber
Ausblick war schön. Ja. Genau. Und
dann war dort außerdem,
ja, das ist
da haben wir unsere Klamotten gebraucht, dass wir mal rausgehen können. Wir wollten eigentlich nur einkaufen, haben dann festgestellt, dass dort Karneval gefeiert wurde.
Mhm.
Findet auf den Kanaren Karneval. Wegen Kanaren.
Wow.
Oh Gott. Karneval. Ja, okay. Karneval.
Ja, auf den Kanaren.
Oh. Ja, okay, das eskaliert hier schon wieder. Ja,
aber passt perfekt zu dem Motto, damit wir da ein bisschen Bildung noch einbringen. Die feiern nämlich dort die Beerdigung der Sardine.
Das ist schon lustig. Das ist kein schlechter Witz, den wir uns ausdenken. Es ist wirklich die Beerdigung der Sardine. Ist dort ein traditionelles Fest, was quasi die Faschingszeit einläutet und ja, voranbringt.
Und die läuten die Faschingszeit circa 6 Wochen ein.
Weil jeder Ort auf jeder Insel seinen eigenen Termin hat, damit die auf den Inseln alle überall sein können, gefühlt.
Genau.
Also wenn man sich das angeschaut, tatsächlich, ich glaube über 6 Wochen so waren die ganzen Feierlichkeiten. Also bei uns war das alles schon längst vorbei, da haben die dort teilweise erst angefangen. Aber sie sind sehr kreativ, die Kostüme waren sehr unterhaltsam. Und wenn wir nicht am nächsten Tag eine längere Radtour geplant hätten, glaube ich, hätte dieser Abend sehr gefährlich werden können, im Sinne von Partystimmung und auch unserer durchaus Motivation dort, sich diese durchaus lustigen Gegebenheiten noch länger zu geben.
Ja, stattdessen haben wir wieder den Supermarkt, haben sie
Nudeln gekauft und Tomatensauce und Eier für den nächsten Tag.
Genau.
Und ja, die Nacht dort verbracht und am nächsten Tag ging es dann aufs Fahrrad, auf den Bock.
Genau.
Und durch die Landen von Fuerteventura.
Genau, und da haben wir das erste Mal unsere Sonnenbrille gebraucht. Ganz kurz für 10 Minuten. Nein, ich glaube ein bisschen länger.
Zwischendurch immer wieder, am Vormittag schön, dann war es nicht mehr so schön, dann hat es sogar mal getröpfelt, ich, dann wurde es wieder okay.
Aber für Fuerteventura, was man so ein bisschen im Kopf hat, nicht unbedingt einladend, dass man sagt, man liegt hier am Strand und badet.
Genau,
und so.
Aber also, es war besser als am Vortag und auch besser als an manch anderen Tagen, die wir noch hatten.
Ja,
so muss man es schon sagen.
Das stimmt, stimmt.
Aber landschaftlich was anderes, mehr Sandstrand und so Geschichten, also Meer und mehr Strand.
Danke für die Erläuterung.
Dann fährt man erstmal im Nordosten ein bisschen in der Küste lang und biegt dann.
Das war richtig schön. Also das kann ich echt voll empfehlen. Das war Genussradeln.
Ja, und flach, also auch hier wieder für alle EinsteigerInnen, komplett, da gibt es wirklich rein flache Passagen an der Küste entlang. Wir sind dann in das Innenleben der Insel rein.
Und auch die Autofahrer waren dort, genauso wie auf Lanzarote, finde ich sehr respektvoll. Also
es stimmt.
Da haben wir einmal gute Erfahrungen gemacht.
Ja, ansonsten landschaftlich mehr so bräunliche Hügel, weniger Hardcore-Vulkanland, bisschen mehr Grün, schönerer Sandstrand. Ich fand's eine schöne Insel.
Ja, definitiv.
Hat Spaß gemacht. Ich finde auch, dass man dort, wir hatten Höhenmeter, ordentlich sogar, die 2100 Höhenmeter waren da. Aber sie haben einen nicht gekillt, finde ich.
Nein, ich finde auch, also das ist immer so ein bisschen dahingegangen. Vielleicht liegt es an dem Group Ride, den wir da kurzzeitig mal gehabt haben. Der Martin hat geglaubt, er muss sich da schon mal so ein bisschen so einem Pensionistenverein anschließen.
Von meinem Schiff.
Und der Fabi war weg und ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil er da irgendwie in so einer E-Biker-Gruppe drinnen war, die ihn dann irgendwie nicht mehr rausgelassen haben.
Da kamen lauter E-Biker, also die waren jetzt nicht allzu schnell, aber natürlich eigentlich schneller als wir.
Ja, und es ist bergauf gegangen, muss man sagen.
Genau, es ging bergauf. Wir haben sie ja später wieder eingeholt. Dann.
Ja.
Aber es ging bergauf und ich habe gedacht, du bist eh in der Gruppe drin. Ich habe mich umgedreht, oh, da kommt die Gruppe, Dani führt jetzt eine Gruppe an. Ich habe mir erst nicht gewusst, dass es E-Bags sind. Auf einmal überholen mich welche. Ich dachte, ach so. Und dann bin ich halt da drin geblieben und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach so, jetzt hat mich die Gruppe geschluckt, spuckte mich hinten wieder aus, weil natürlich waren die alle eine Spur schneller. Und ich merkte auch, ach, Dani ist gar nicht dabei. Und Dani war weg. Und ich war etwas zu motiviert, dort mitzufahren. Und dann habe ich gedacht, oh.
So lustig.
Ja, aber ja. Später haben wir sie wieder eingeholt. Ja, die haben also ja Kulturradeln.
Nicht fünf Stunden später, sondern.
Eine halbe Stunde, 20 Minuten später? Das war ja gar nicht
also,
lang. Das
also
ging ja
die, die Radfahrer, ihr glaubt, ich habe die wieder eingeholt.
Ach so, ja, ja, nein, du hast mich sofort wieder du hast mich, eh gleich wieder gehabt. Ja. Aber wir haben 20, 30 Minuten später, haben die ja da Sightseeing-mäßig ihre Erklärstopps genau. gemacht und dann haben sie uns auch nicht mehr eingeholt.
Ja, das stimmt. Genau.
Aber dann ging es hoch, dann ging es runter, dann ging es wieder hoch, wieder runter, quer durch die Insel. Ja, was kann man da noch groß beschreiben? Also, ist das ein Erlebnis? Kann man sich anschauen?
Ja, definitiv.
Eine schöne Insel. Und das mit eigentlich, mir hat gefallen, ziemlich zum Schluss kam noch so ein richtiger Radweg neben der Autobahn. Da war so echter Radweg gemacht, ziemlich lang und auch gut zum Fahren.
Voll.
Mit ein bisschen auf und ab.
Genau, der war super Block gehabt.
Der war schön. Und dann kam ein bisschen mehr Wind auf. Da war auch noch die Sonne auch nochmal schön draußen. Und das letzte Stück hat dann ein bisschen wehgetan, finde ich. Da zog sich's dann irgendwie.
Ja, das stimmt. Ja, man muss sagen, beim letzten Stück, da haben wir auch irgendwie schon die Fähre und so. Also wir haben gewusst, wir wollen die noch erreichen.
Stimmt.
Und da haben wir dann auch noch mal gescheit angedruckt. Und haben, glaube ich, trotzdem von der Verpflegung her
nicht mehr groß. Da haben wir nicht mehr,
bisschen, ja, aber da haben wir dann schon, ja, waren die Gedanken ja schon bei der Fähre wie woanders.
Das stimmt. Da haben wir uns nicht mehr ganz ideal verpflegt. Das stimmt.
Nein, gar nicht. Aber das haben wir dann auch angekommen, kurz in so eine Tankstelle oder was das war, kurz eine, haben uns Notversorgung noch geholt und gleich zur Fähre und das ist wirklich
es war
Hand
knapp.
In Hand gegangen. Ja, genau.
Das war knapp, aber zwei Proteinshakes und ein bisschen was Süßes und was Wassermäßiges
genau,
ging sich aus.
Genau.
Und dann haben wir uns das Ticket geholt und mussten auch gleich hinter und auf die Fähre rauf. Das war stressig Situation, glaube ich. Dann haben wir noch ewig rumgefummelt an unseren Rädern. Da haben wir unsere Räder, also da wollten die unsere Räder anhängen und wir waren überfordert, weil wir wollten was Warmes zum Anziehen haben, weil man fährt zwei Stunden, das haben wir gewusst, wir sind so knapp aufs Schiff, dass die aber ablegen wollten und wir hatten dann ein bisschen Stress.
Und ja, es ist wirklich kalt auf Fähren, also da sollte man echt
sehen. Klimaanlage läuft nämlich brutal, man ist ausgekühlt, wenn man sportlich was getan hat, trotzdem ist verschwitzt, also das ist eine ungünstige Kombination, wo man wirklich was sich drüber ziehen sollte.
Genau, und das hat halt einfach den Mitarbeitern ein bisschen zu lang gedauert. Und die zwei Trödeltanten unterwegs waren.
Da haben sich jetzt zwei gefunden.
Ja.
Ganz schlimm. Für alle, die sehr effizient morgens sind, die hätten bei uns nicht dabei sein dürfen. Also wir haben da wirklich teilweise sehr rumgetrödelt, das muss man sagen. Aber ist halt so.
Ne? Ja, genau.
Ja, dann sind wir gefahren, haben quasi die vorletzte, ich muss sagen, eine Fähre wäre noch gegangen später, aber wir hätten halt eine halbe Stunde oder Stunde warten müssen.
Stunde. Ja.
Und wir wollten unbedingt halt noch was essen an dem Abend.
Ja.
Genau. Und dann haben wir nach Gran Canaria übergesetzt
und
sind dort erst, eigentlich dort war unsere erste Dunkelheitsfahrt, wenn man es genau
nimmt. Ja, stimmt, genau.
Weil da sind wir angekommen, da war es dann schon dämmerlich, leicht dunkel und wir haben den Weg zu dem Hotel gesucht, was wir dort hatten, waren das 3, 4, 5 Kilometer von der Ankunftsstelle weg?
Genau, also wirklich direkt.
Gemütlich da einfach rüber, Weg suchen, ein paar Mal verfahren, dann haben wir es gefunden und sind dann zur Pizzeria.
Genau.
Und dazwischen noch Wäsche waschen.
Genau, ich würde gerade sagen, das ist ein ganz guter Tipp. Also wir haben auch zweimal dazwischen mit Handwäsche unsere Wäsche durchgewaschen. Aber was halt voll lässig ist, wenn uns die Zeit bietet und die Infrastruktur dort, kann man in so einen Laundromat gehen und also deswegen genau so einen Wäschesack. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp für Backpacking, den man sich dann noch einpackt. Und währenddessen wir essen waren, haben wir halt unsere Wäsche in den Waschsalon gebracht, haben uns halt das Programm eingeschalten. Ja, dauert eine Stunde. Dann sind wir essen gegangen und während dem Essen hat der Martin dann ganz kurz die Wäsche wieder geholt. Und wir haben es dann einfach nur noch zum Trocknen in unserer Unterkunft aufgehängt. Und nächsten Tag war das wieder super frisch gewaschen und trotzdem mehr Komfort, als wenn man das selbst wascht.
Es riecht frisch, weil man schwitzt schon viel beim Fahrradfahren. Also das muss man
ja, schon, trotz Wind.
Und Ja, dann gab es Pizza. Dort haben, muss man sagen, also da haben wir am Ende, wir hatten die auf Fuerteventura zwischendurch schon mal kurz gesehen, die Gravel-Radfahrer. Also, ja, genau. Dann haben wir sie, sind wir mit ihnen ein Stück gemeinsam gefahren auf dem Weg zur Fähre. Mhm. Dann haben die aber ein bisschen angegast, weil ich glaube, die dasselbe Ziel, ja, wie wir genau, hatten mit der Fähre. Genau. Die haben dann ein bisschen mehr Gas gegeben.
Ja, beziehungsweise wir haben uns nicht verfahren, aber wir, also da war eine Schotterpassage. Ah,
da war die Schotterpassage, wo wir geschoben haben und die Jungs sind drüber gebrettet.
Ja, genau, da hätten wir mit unseren Reifen wahrscheinlich andere Probleme gehabt, die wir uns sparen wollten und sind halt dann gegangen.
Stimmt.
Ja.
Und haben dann die Jungs aber auf der Fähre quasi gesehen und getroffen und ja, man genau. grüßt sich dann, weil man versteht, glaube ich, also man hat gesehen, die haben das gleiche Unterfangen wie wir, nur auf der Gravelstrecke, hatten auch die Taschen dabei, einer die gleiche wie ich sogar und ja. das war sehr sympathisch. Und dann haben wir die nämlich im Hotel wieder getroffen, ja, genau. beim Einchecken, da standen die auch und dann war es irgendwie ganz witzig. Und am nächsten Morgen ging es eh schon weiter, beim Frühstück haben wir sie wieder getroffen und dann haben sie eh gefragt, wie wir das aufteilen und die hatten denselben Plan wie wir, Gran Canaria auf 2 Tage aufteilen. Und ja, das war, glaube ich, eh der trödeligste Tag. Also an dem Tag sind wir mit am meisten getrödelt.
Ja, was zwar ein bisschen verrückt ist, weil wir sind da echt eher später, um 11 sind wir weggekommen. Man muss dazu sagen, wir waren da in dem Radshop noch, weil wir dann noch Gels und Riegel nachgekauft haben.
Stimmt.
Was ja schon sehr wichtig ist, dass man gescheite Verpflegung da noch mit hat. Und wenn wir gewusst haben, an dem Tag stehen 160 Kilometer und 3500 Höhenmeter an, weil wir haben zwar in der Früh gesagt, wir schauen mal, wie es uns geht. Und wenn wir schon gewusst haben, wir kommen später los und entscheiden dann nochmal im Tagesverlauf, wie weit wir fahren wollen. Und ja, innerlich, wir haben uns dann beide abgesprochen, nächsten Tag, innerlich haben wir da, obwohl wir gesagt haben, wir lassen es jetzt noch offen, beide schon gewusst, wir machen das. Ja.
Egal was kommt, ja. Ja. Aber du sprichst einen guten Punkt an Ernährung. Kamen viele, wie habt ihr euch ernährt, wie esst ihr bei sowas? Also wichtig ist, also Nutrition is important und erst recht, wenn man Sport macht. Das heißt, ihr müsst auch im Training, jetzt nicht nur in Wettkämpfen, sondern wenn ihr trainiert, auch bei einer 2-Stunden-Ausfahrt, ihr müsst was zuführen. Es ist einfach wichtig für den Körper, dass der vernünftig arbeiten kann und erst recht bei solchen Unterfangen. Mhm. Weil wir sind da einfach 5, 6, 7, 8 Stunden am Fahrrad gesessen. Also an dem Tag waren es 8 Stunden.
8 Stunden, genau.
Und dementsprechend, wenn man 8 Stunden Fahrzeit hat, sollte man auch Flüssigkeit und Energie zuführen. Das heißt, Flüssigkeit ist das eine, ist wichtig. Aber ich habe jetzt am Freitag wieder meine Ausfahrt gemerkt. Wenn man nach 70 Kilometern nichts mehr zu trinken hat und nur 80 vor sich hat, ist das sehr unangenehm für den Kreislauf und den Körper. Aber auch Energie zuführen. Wie macht man das? Zum einen natürlich gibt es dafür Gels, Carbo-Getränke etc. An dieser Stelle danke an unseren Partner Peroton, die uns jetzt bei unserem Forum beim Run nämlich unterstützen. Und an der Stelle sagen wir danke für den Support, dass wir da für das Rennen bestens gewappnet sind, jetzt im Training und beim Wettrennen dann auch, Rennen rund um Niederösterreich. Aber natürlich ist es auch für euch einfach wichtig. Das heißt, wenn ihr sowas macht, schaut, dass ihr irgendwo bisschen an Vorrat mitnimmst. Wir haben das auch so gemacht. Für die ersten 1-2 Tage hatten wir das dabei und dann mussten wir aber mal nachfüllen, weil sonst schleppt man natürlich da kiloweise irgendwelche Pulver und Gels und Riegel mit sich rum.
Genau, nicht nur das Gewicht, sondern den Platz, den hat man halt im Optimalfall trotzdem nicht. Man
leider.
Ja.
Und das haben wir nachgefüllt, haben quasi von einer Mischung aus Riegeln, Gels und Carbo-Getränken uns ernährt und zwischendurch aber 1-2 Stops gemacht, um mal einen Keks, einen Kinderini oder das ein oder andere Gummibärchen zu holen und sich gut gehen zu lassen. Wir haben keine großartigen Mittagspausen oder so gemacht. Weil ich weiß, viele machen dann so mittendrin mal richtige Essens- und Pause. Ich muss mal sagen, durch unsere Morgenrituale und Planung wäre es vielleicht zeitlich dann auch schwierig geworden.
Ja.
Weil so eine Mittagspause dauert dann halt mal 1 bis 1,5 Stunden locker.
Die haben halt wir quasi immer ein bisschen eingespart. Wir sind kurz im Supermarkt einmal, da sind wir glaube ich eine halbe, dreiviertel Stunde einmal auf einem Café beim Supermarkt gesessen, aber ansonsten waren das immer wirklich kurze Stops.
Und wollten die Zeit auch nicht groß auskühlen, sondern wollten die Zeit möglichst am Rad verbringen.
Genau.
Und der Vorteil an diesen Getränken und den Gels ist einfach, dass man es ja auf dem Rad kontinuierlich konsumieren kann. Es geht ja nicht darum, dass man sich 4 Stunden leer fährt, dann einmal was isst und dann wieder sich leer fährt, sondern man muss ja kontinuierlich dranbleiben, sonst füllt man ja das nicht wieder auf, was man da verbraucht. Und ja, Wasser haben wir aufgefüllt, immer wieder woran gefahren, schnell so Iso-Getränk oder Wasser.
Genau.
Und dann ging es immer wieder weiter.
Genau.
Ja. Das war eh der Tag, an dem es dann in die Nacht ging.
Genau, und bevor es in die Nacht ging, haben wir noch eine ganz klasse Erfahrung mit anderen Rennradfahrern.
Ah, das war eh nach der Kaffeepause.
Ja, ja, genau. Das haben wir nach der Kaffeepause quasi von dem Supermarkt wieder auf die Straße und wir waren halt beide gerade beim Einklicken und quasi, dass man wieder gut am Radl umsitzt und beim Lostreten. Dann haben uns halt ein paar Radfahrer, Rennradfahrer eingeholt.
Waren es 6, 8 Leute, so glaube ich, ja, so, genau, so ein Grüppchen. Genau. Und die haben uns quasi an der Stelle beim Losrollen überholt.
Ja,
wir
genau.
sind gerade, wie du sagst, reingeklickt, losgefahren und dann sind die an uns vorbeigerollt.
Genau. Und wir sind halt so langsam in unser Tempo gekommen.
Und natürlich, ich sag's mal so, mein männliches Ego hat es natürlich nur schwer zugelassen, ich bin einfach so ehrlich, dass die da einfach an uns vorbeiziehen. Ich dachte mal, das Tempo geht ja gut. Und du warst auch direkt mit dran. Mhm. Du hast gesagt, fahren wir halt mit. Und dann habe ich mir einfach hinter die ersten zwei von denen in der Gruppe gehängt und du warst auch ein Stück weiter hinten. Dich hat er schon einmal versucht anzutippen, ne? Der eine.
Ja, genau, und der hat schon gesagt, eben auf Englisch, hey, ich sollte mich schleichen so auf die Art. Und ja, ich habe mich dann hintere fallen lassen. Ich habe ehrlich gesagt mich nicht auskennt, was der will von mir. Und habe mir gedacht, ja, ich sitze immer hintere und soll einfach fahren.
Und ich habe mich hinter die ersten zwei da gehängt und dachte, das kann man eigentlich ganz gut mitfahren, weil die waren jetzt nicht übermäßig schnell, hatten kein Gepäck, waren keine Bikepacker oder irgendwas. Die
und
sind
haben
auf,
nicht schon ein paar Kilometer in die Füße gehabt.
Genau, also wir waren ja schon bei 90, 100?
Sowas,
ja. Irgend sowas waren wir sicher schon.
Ja.
80, 90, 100, irgendwo in der Range.
Ein paar Höhenmeter.
Dezent. Und auf einmal spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und das möchte ich gleich an der Stelle sagen, egal was ihr tut, man berührt keine anderen Radfahrer beim Radfahren, außer es ist euer Buddy, mit dem ihr fahrt und ihr habt das quasi in irgendeiner Form abgesprochen, aber das ist nämlich erstens ein Schreckmoment, wo man im Worst Case den Lenker rumreißt oder so, also ich finde, das geht gar nicht und zweitens macht man das auch einfach nicht.
Also hat die der ja einfach auch viel zurückgedacht,
genau.
Also ich habe im ersten Moment gar nicht ausgekannt, was der jetzt da macht und das war halt der gleiche, der halt da mit mir irgendwie was geredet hat und dann war das, hä?
Und
was ist da jetzt?
Fasst mir an der Schulter, schiebt mich quasi so ein Stück zurück, schaut mich an und sagt, sorry, wrong group.
Komplett frech.
Ja, nicht meine Gruppe, ja, ist mir klar, aber sind sie so langsam, also ja, zumal man muss einfach so sagen, wir haben ja das live diskutiert dort, wenn ich da ein Trainingslager mache und ich fahre da in einer Gruppe und auf einmal kommen da zwei Bikepacker, dann fahre ich an den vorbei und sage, hängt euch rein, wir nehmen euch ein Stück mit, weil dann weiß ich, oh, die haben wahrscheinlich heute noch ein bisschen was vor. So, das mache ich jetzt nicht mit einem E-Bike-Fahrer, aber wenn da Radfahrer sind, das ist doch einfach hoffentlich der kollegiale, sportliche Gedanke. Und dann haben die natürlich ein bisschen angedrückt und ein bisschen beschleunigt und ich möchte mal so sagen, wir hatten beide mehr Gepäck, also die hatten alle gar kein Gepäck, wir beide hatten Gepäck drauf und die sind nicht weggekommen von uns, es ging bergauf, möchte ich auch nochmal dazu sagen, es war ein Anstieg und wir haben sie dann sogar, die haben kurz angedrückt, dann ist das aber die gleiche Distanz und dann haben wir sie uns wieder geholt und dann sind sie
genau,
links abgebogen.
Man muss sagen, also es war jetzt nicht, dass wir extra eingestiegen sind, wir sind einfach unser Tempo
genau,
hingefahren.
Genau.
Und dann auf einmal haben wir es wieder eingeholt.
Ja, und dann, also die hätten wir auch locker, das hätten sie nicht mit sie machen lassen, glaube ich, aber wir waren genau in dem Moment, wo wir dachten, nee, jetzt können wir sie auch überholen und dann sind sie leider links weggebogen. Fand ich schade, das hätte ich gerne.
War tatsächlich wrong group. Wir sind rechts gefahren.
Wir sind dann noch ein bisschen länger unterwegs gewesen als die Herren der Schöpfung, die das sehr gut gemacht haben. Ja, also sehr unschönes Erlebnis, finde ich, weil es einfach frech ist. Also irgendwie ist es unsportlich. Ich finde es unsportlich.
Voll. Wenn man sich schreckt, dann stürzt. Muss nicht sein.
Ja, und das, man gönnt doch anderen das. Und selbst wenn wir langsamer sind, dann kann er sagen, hey, are you sure that this is your speed oder irgendwie anders? Oder
das ist eine gemeinsame Trainingsgruppen.
Oder genau. Oder selbst die Info, hey, hängt mich bitte ganz hinten rein.
Ja.
Ich habe mich natürlich da mitten reingehängt, so ja.
Ja, aber weil du da so dazwischen reingekommen bist.
Genau, aber selbst wenn er sagt, hey, it's okay if you keep on the back of the group. Aber irgendwie, ich meine, das war halt, ja. Und dann muss man aber sagen, dann kam eine Passage mit schönem Wetter, mit traumhaften Aussichten.
Ja,
das waren diese Serpentinenstrecken, die da kamen. Wunderschöne Gegend.
Ja, das war wirklich richtig schön.
Also für alle landschaftlich ist jetzt meine Meinung die schönste der vier Inseln, die wir gesehen haben.
Ja, schon.
Man muss mehr Höhenmeter machen als auf den anderen,
definitiv.
Ist dafür eine Spur windgeschützter.
Ja.
aber landschaftlich ein Traum.
Ja, ja.
Also
das
wirklich,
ist wirklich schön.
Es geht hoch, es geht runter, es gibt Serpentina und man sieht unfassbar schöne Berglandschaften.
Cool. Und auch wieder sehr wenig Verkehr in den Anstiegen. Also das hat mir recht taugt, dass einfach wenig Autos waren. Es waren zwar dann gegen Ende hin, da war einfach oben so eine Aussichtsplattform, wo man gemerkt hat, das ist ein bisschen ein Touristen-Hotspot. Da waren schon wieder mehr Autos unterwegs und ja, da haben wir dann mit einem Autofahrer, also ja, das war ein bisschen schwierig, der ist uns immer aufgefahren und dann hat er uns oder er ist langsam gefahren, dann haben wir sind hinter ihm gefahren, hat uns ausbremst, dann ist er aber eh zugefahren, dann haben wir ihn überholen können und dann ist er uns einfach voll ungut aufgefahren, das war ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich sind wir so relativ verkehrlos da aufgekommen.
Also absolut top.
Genau.
Und irgendwann wurde zumindest ich etwas unruhig.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen reintreten. Da kamen nämlich auch noch ein paar fiese Anstiege dann.
Ja, genau.
Und dann wurde es aber schon später Nachmittag.
Ja, da war es glaube ich so 15, 16 Uhr circa.
Ja, und wir wussten aber, da fehlen noch 60 Kilometer oder irgend sowas. Und
1000 Höhenmeter.
2000 Höhenmeter oder so.
2000 Höhenmeter haben wir gehabt.
Und dann haben wir hochrechnungsmäßig, wir wollen ja irgendwann mal ankommen. Vielleicht noch im Hellen. Und dann hast du aber ganz klar gesagt, wir fahren einfach im Finstern weiter.
Ja, das ist ja ist logisch. Der Tag geht ja weiter.
Stimmt ja auch, was willst du machen? Wir hatten Licht dabei, also klar. Ich hatte nur irgendwie innerlich mich voll lang gewehrt. Ich war immer so auf, ich wollte im Hellen eigentlich einkommen. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, wir müssen es auch sowieso fürs Race Around Niederösterreich üben, weil da fahren wir auch im Dunkeln. So, also warum nicht? Ja, so kam es dann auch. Schönsten Sonnenuntergang in einem wunderschönen Anstieg.
Das war wirklich richtig schön. Da war niemand. Also das war so idyllisch. Und
war ja auch kurz vor Sonnenuntergang. Da sind alle Leute zu Hause.
Aber das ist so richtig, ich meine, es war generell die ganze Zeit, warum man rauffahren tut, dass man so Freiheit genießt. Aber das war so richtig. Aber gedacht habe, ja, scheiße, für das machst du es. Also das ist... Das war richtig genial.
Also das war schön, und aber bevor wir oben waren, ist uns dann eigentlich schon unser Essen ausgegangen. Die Getränke auch waren fast leer.
Ja, ein bisschen was haben wir noch gehabt.
Aber nicht mehr viel. Ja. Wir sind ja da vor dem letzten Stück dann, wo es dann echt schon dunkel war, stehen geblieben, haben nochmal Riegel gegessen. Genau. Aber es wurde dann kalt, kaum dass die Sonne weg war, war es wirklich...
Ja.
Wir waren da auch schon auf ein bisschen höher, also das ging die ganze Zeit gut hoch. Und ja, dann war, wo wir uns angezogen haben, war der oberste Punkt. Man hat nur noch Frösche quaken gehört, man hat nichts gesehen. Es war stockfinstere Nacht.
Ein schöner Sternenhimmel, also das ist schon...
Der schönste Sternenhimmel überhaupt. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Sterne irgendwo gesehen.
Das war gescheit beeindruckend.
Das war wirklich schön. Ja. Aber wir waren da dann auch schon, wir sind durch eine Baustelle gefahren in finsterer Nacht. War schwierig. Man wusste
also nichts. Also offizielle Strecke.
Aber jetzt gerade Baustelle zu dem Zeitpunkt. Man konnte fahren, muss man sagen, aber es war grenzwertig. Und dann hat man nur mitgekriegt, links und rechts geht es hier scheinbar runter. Es ist keine Leitplanke mehr, es ist nichts. Die Strecke war jetzt auch, die Straße war nicht allzu breit. Wir haben uns da oben dann Handschuhe angezogen und unsere Jacken und haben da oben im Wind gefroren und haben dann begonnen runterzufahren. Und man muss aber...
Zu kriechen trifft es eher.
Wenn man nichts sieht und friert, ist das eine ganz schlechte Kombi, um dann auf einer schmalen, nicht unbedingt super asphaltierten Straße in Serpentinen bergab zu fahren. Ich würde schon sagen, das kommt auf die Abenteuerliste meines Lebens definitiv in die Top 5 bis Top 3, was wir da gemacht haben. Also ganz gesund und normal war das auch nicht mehr. Aber ein paar Erfrierungen später waren wir dann wieder ein Stück tiefer und haben wieder ein bisschen besser fahren und treten können und haben dann den Lifehack gefunden. Also ich muss sagen, wir hatten Licht am Rad. Möglicherweise kein Ultralicht oder Ultra-Race-Licht. Das erschwerte die Situation etwas. Und wir haben was gesehen und sind drauf gekommen, wenn wir nebeneinander fahren und sich unsere Lichter so leicht überlappen, ist mehr zu sehen.
Wow.
Und das haben wir dann relativ lang gemacht, bis dein Licht den Akku, der Akku deines Lichtes irgendwann aufgegeben hat. Dann mussten wir erst recht nebeneinander fahren. Mhm. Haben auch unterschätzt, dass da nochmal ein Anstieg mit 300 Höhenmetern kommt. Ist da.
Wobei den Anstieg sind wir schon noch beide mit guten Lichtern.
Ja, da hat man auch erst bei der letzten Abfahrt. Bei der letzten Abfahrt war erst. Also wirklich, das ist die letzte Hälfte nur noch von der letzten Abfahrt. Ja. Aber dann kam nochmal ein Anstieg, da ist mir die Energie dann ausgegangen. Ich hatte nichts mehr zum Konsumieren groß. Ich bin völlig eingegangen. Also den habe ich unterschätzt. Das war 300 Höhenmeter auf ganz kurze Strecke nur. Und ich war einfach leer. Und ich habe mir gedacht, boah, mir ist so kalt. Ich habe wirklich selten so gefroren. Da hast du nochmal einen Energieschub gehabt. Da bist du auf einmal davon gefahren. Okay, was ist jetzt los? Und dann hatten wir, genau, wir hatten Stress, weil eigentlich 22 Uhr war Ende von Check-in-Zeit für unser Apartment, wo wir da was abholen mussten. Und wir haben immer mehr gemerkt, es wird nichts.
Könnte eng werden,
es wird nichts.
Ja, weil wir einfach bei der Abfahrt nicht damit gerechnet haben, dass wir so langsam sind.
Genau.
Weil wir sind, ja, normal fahr ich der Abfahrt schneller.
Und wir sind nur auf der Bremse gehangen, weil wir nichts gesehen haben.
Voll. Und bei der einen Abfahrt haben wir tatsächlich dann einen Klick gehabt, weil Autofahrerin zu lieb war und die ist dann hinter uns geblieben. Und die hat uns dann tatsächlich den ganzen Weg ausgeleuchtet.
Das war
richtig lieb, ja.
Da konnten wir wieder gut fahren. Also ging mal ein ganz anderes Tempo wieder.
Genau, das stimmt.
Was leiten wir davon ab? Also für alle, die vorhaben, sowas auch in die Nacht hineinzumachen, nehmt bitte nicht eure Stadtlampen, sondern besorgt euch vernünftiges Licht und auch möglicherweise Ersatzbatterien oder Akku, um das Ding zu laden. Hatten wir ja auch dabei, hätten wir dann machen können. Wir wollten nur runter und wussten, das geht jetzt. Dann kam außerdem die Frau mit dem Auto und dann war das sowieso okay. Hinten das Licht, ganz wichtig, das haben wir beide bis zum Schluss angehabt.
Genau,
und deshalb, da war auch das Nebeneinanderfahren gut, weil man mehr wirkt wie ein Auto aus der Distanz. Mhm. Weil zwei blinkende Lichter fallen den Leuten schneller auf als zwei, die hintereinander fahren, als nebeneinander. Wir haben dann immer Platz gemacht, natürlich, wenn uns Autos überholen wollten, ganz klar, nur bevor hier sich wieder irgendwer aufregt. Und so haben wir das dann gemeistert, bis wir in dem Ort unten waren.
Ja.
Und tatsächlich dann du die Rezeptionistin überzeugen konntest, die extra auf uns gewartet hat, überzeugen konntest, dass wir vielleicht auf ein Hotelzimmer wechseln, statt auf das Apartment, wo wir wieder durch einen halben Ort hätten fahren müssen, um dann zu dem Apartment noch zu kommen. Und danach hatten wir das Glück, einen netten Lokalbetreiber beschwatzen zu können, an dem einzigen Lokal, was in dem Ort scheinbar noch überhaupt irgendwie offen hatte, der aber gerade zumachen wollte, den zu beschwatzen, dass er uns noch Pizzen macht.
Ja, ich glaube, der hat uns einfach die Not angesehen.
Und dann haben wir noch mehr Pizza gekriegt.
Ja, beste Pizza unseres Lebens.
Ja, qualitativ eigentlich nicht, aber in dem Moment war es Lifesaver, definitiv. Und dann ging es schon wieder ins Bettchen schlafen, denn am nächsten Tag standen ja die nächsten Strecken auf dem Plan. Also soweit mal zu, das war eigentlich der härteste Tag von durch die vielen Sachen mit Kälte, mit 3500 Höhenmetern, also das war, glaube ich, sicher der intensivste Tag.
Das stimmt. Ja, nächsten Tag haben wir es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen, da haben wir sie dann auch kurz mal getrennt, da hat jeder so seine individuelle Route quasi genommen.
Sind wir zwei verschiedene Strecken gefahren.
Genau.
Und hat auch gut gepasst. Ich habe mich ein bisschen verschätzt von der Zeitlichkeit. Du hattest das bessere Gefühl, was Wetter angeht. Und hast dir gesagt, nach da ganz oben, ja, das Wetter ist sicher nicht so gescheit. Ich habe mir gedacht, nein, ich muss da hoch unbedingt. Ist ganz klar. Unten war schönes Wetter und je höher ich gekommen bin, umso mehr habe ich gedacht, was tue ich hier eigentlich? Also ich hatte manche Kurven, wo ich mein Fahrrad schieben musste um die Kurve, weil der Wind da oben so heftig war, dass es mich einfach mit dem Fahrrad umgeweht hat. Dann hat es angefangen zu regnen. Ich bin da mit Handschuhen und Jacke gefahren und habe trotzdem mich zu Tode gefroren. Habe gebibbert beim Bergabfahren, konnte kaum mehr die Bremsen benutzen. Also das war alles andere als gut, sondern eher sehr ungut. Ich habe mir da oben dann wirklich gedacht, auf wie viel Meter war ich? Ich habe es im Video auf Instagram, sage ich sogar. Auf 1,6, auf 1,2, irgend sowas zwischen 1,200, 1,600.
Ja,
man kommt schon nochmal hoch, dafür, dass man ja sich überlegt, man ist auf einer Insel, wo man zwischendurch am Meer, auf Meereshöhe ist. Man kommt schon hoch, auch wenn wir natürlich sagen, was ist ein 1,6, aber das reicht dort schon aus. Ich bin quasi in die Wolken reingefahren, auf einmal hing ich in den Wolken, dann hat es dort geregnet, gewindet, Katastrophe, ich war nass, es war kalt. Also irgendwie habe ich es runtergeschafft. Währenddessen wurden dir ganze Tunnel gesperrt, damit du entspannter eine Strecke fahren konntest.
Es war super. Ja, aber man muss vielleicht dazu sagen, wir haben uns deswegen dann auch kurz getrennt, nicht, weil die 160 Kilometer miteinander so schlimm waren.
Sondern aber wir haben uns gedacht, na, pff, nie, ja, nie genau. Wieder.
Komm auf Planet Ideen. Nein, aber ich habe dann gemerkt, also so lange Distanzen bin ich bis jetzt noch nie so in dem Stück und in dem Ausmaß gefahren. Und da habe ich dann mein Knie einfach auch ein bisschen gespürt. Und da habe ich dann für gescheit empfunden, wenn ich an dem Tag die Höhenmeter ein bisschen rausnehme. Und bin halt dann einfach der Küste entlang gefahren. Und das war halt dann einfach auch der Unterschied. Und bin aber dann dafür auch belohnt worden. Das war voll lieb. Ich bin nämlich das erste Mal durch einen Tunnel gefahren. Da habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also mit dem Auto natürlich, aber mit dem Rad. Und ich war mir ehrlich gesagt da irgendwie nicht ganz sicher, ob man das darf. Und dann bin ich halt da zu so einem Häuschen zugefahren und da war halt so ein Mitarbeiter. Und mit dem habe ich dann geplaudert. Es war irgendwie voll das nette Gespräch und der hat, glaube ich, auch recht frei gehabt, dass er Menschen sieht bei seiner Arbeit. Und dann hat er halt nur gemeint, nein, ich kann durchfahren voll gern, überhaupt kein Thema nicht. Und ja, und dann fahre ich in den Tunnel rein und denke mir, Straßenseite ist gesperrt, war ein bisschen verwirrt. Und dann bin ich weitergefahren und dann ist eh schon oben gestanden, Achtung, langsam fahren, also Radfahrer. Es war richtig, richtig lieb. Dann hat er halt quasi mit seinen Kameras geschaut gehabt, wenn ich wieder heraus war, hat es wieder freigegeben und beim nächsten Tunnel hat er mir es dann nur einmal gesperrt, weil der war da quasi für die Tunnelkette zuständig. Also richtig lieb, das war echt cool.
Man erkennt hier wieder den Unterschied, auch in unseren Wesenszügen. Du bist die Sympathische, die auf die Leute zugeht, sich da sofort Freunde macht, der man Tunnelspender. Ich bin der da einfach stupide unbedingt in den Regen fahren muss, keine Menschenseele sieht, nur schlecht drauf war, wenn das Wetter völlig ausgekühlt und frustriert da unten angekommen wird, während du da gesessen bist. Ich eh schon später, weil ich mich verschätzt habe, wie lange ich da brauche und die Höhenmeter und das Navi-Profil vom Garmin jetzt nicht so ganz stimmten, also es war ein bisschen mehr, als da drin stand. Du also quasi 2 Stunden ja schon auf mich warten musstest, weil ich 2 Stunden länger gebraucht habe und wir 2 Stunden später die Fähre erst nehmen konnten. Und du saßt da und warst, ja, wir haben einen Tunnel gesperrt, hier ist kalt zum Warten. Und sonst, ja, das war ich mit Leuten gequatscht, ich habe mir hier das Dörfchen angeschaut, und hier und da. Und ich kam an da und ja.
Ja.
Also, ja, dann ging es auf die Fähre. Noch 3 Kartoffeln bestellt, die du dann eingepackt hast, weil die Bedienung ungefähr die langsamste Bedienung dieser Welt war.
Voll.
Also die haben, glaube ich, 40 Minuten gebraucht, um dir einfach gekochte Kartoffeln zu bringen.
Ja.
Es war ein bisschen mühsam. Dann ging es rauf auf die Fähre. Diesmal wussten wir schon, dass uns beiden wahrscheinlich jetzt magentechnisch nicht ganz so, es ganz so gut gehen wird. Und dann sind wir nach Teneriffa gefahren.
Genau. Mit echt, also ich habe, also du hast, glaube ich, mit Augen zu gehabt. Ich habe die ganze Zeit meinen Tracker in der Hand gehabt und habe geschaut, wann kommen wir da endlich an. Also ich habe versucht, dass ich mich irgendwie ablenke. Dann habe ich schon gegoogelt, wie am wenigsten schlecht wird in so einem Schiff. Dann haben wir sie eh schon in den Mittelpunkt quasi gesetzt. Boah, das war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Ich habe schon geschaut, wo da irgendwo was ist, wo es nicht stört, wenn da irgendwie was reinkommt. Ja. es war ganz schlimm.
Und ja, danke an alle, die jetzt sagen, es gibt doch Reisetabletten. Ja, das wissen wir inzwischen
auch. Mittlerweile, ja.
Ich habe jetzt auch welche daheim liegen. Ich bin jetzt vorbereitet für die nächste solche Reise. Haben wir jetzt nicht ganz so am Schirm gehabt.
Nein, nicht direkt.
Das nächste Mal.
Ja, wissen wir es, genau. Ja, da haben wir dann schon die ersten Pläne geschmiedet, wie wir dann die Fähre umgehen können, weil unser Plan war ja, dass wir dann von Teneriffa mit der Nachtfähre wieder Richtung Lanzarote übersetzen.
Und das wären aber 9 Stunden Fährzeit gewesen.
In der Nacht schlafend. Also.
Und wir waren uns dann einig, nämlich ohne Kabine oder so, sondern man sitzt da trotzdem in so normalen Stühlen, so mitten auf dem Ding. Und wir waren uns dann beide relativ schnell einig, dass wir das eigentlich nicht wollen. Und haben dann überlegt, was kann man tun? Und ja, es gibt natürlich auf den Kanaren Flüge zwischen den Inseln. Das heißt, man kann von Insel zu Insel fliegen. Und so gibt es natürlich auch einen Flug von Teneriffa nach Lanzarote.
Mhm.
Und dann haben wir da endlich entschieden, nehmen wir nicht die Fähre, buchen einen Flieger. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, wie transportierst du das Fahrrad im Flieger? Das kannst du nämlich nicht einfach mitnehmen und auf den Sitz neben dir schnallen, sondern du musst es aufgeben. Mhm. Es geht aber nur, wenn du es entsprechend verpackst. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu der eingangs erwähnten Radbox-Alternative namens Pappkarton. Und zwar ein Pappkarton zum Beispiel wie ein Fahrrad, wenn es neu ist, quasi an den Fahrradshop oder auch euch daheim ausgeliefert wird. Solche Kartons gibt es und die wollten wir uns dann checken, um unsere Räder verpacken zu können, weil damit kann man dann zurückfliegen, die entsorgt man danach und wir packen wieder um. So war dann der Plan.
Genau.
Und Dann hatten wir einen kleinen Engel, der auf Teneriffa Urlaub gemacht hat. Danke Stefan an dieser Stelle nochmal. Es war die Rettung in der Not, muss man wirklich sagen, die Rettung in der Not. Weil die Organisation dieser Radkartons ist schwierig, denn auf Teneriffa gibt es viele, die sich Radkartons holen wollen, um irgendwo hinzufliegen. Und aus der Ferne sich zu organisieren, war etwas komplizierter. Und er war gerade im Urlaub auf Teneriffa und hat uns das organisiert, hat dann die Boxen sogar abgeholt und schon bei sich im Apartment gehabt. Also danke dafür. Und es war Gold wert, dass wir uns um das nicht mehr kümmern mussten.
Ja, das stimmt.
Ja, so sind wir auf Teneriffa angekommen mit der Fähre. Dann hat es angefangen zu regnen.
Genau.
Das Wetter war gleich mal weiterhin schlecht, wie schon die Tage zuvor und nur noch schlechter. Dann hat es angefangen sogar zu schütten. Wir haben uns ja diesen Burger geholt.
Ja, das war ganz
coole Unterkunft wieder.
Unterkunft war super, ja. Und da haben wir eine Waschmaschine dabei gehabt. Das war echt
toll. Konnten wir wieder waschen, genau. Da ist zweimal gewaschen, hast du ja gesagt. Genau. Haben wir dort gewaschen und alles aufgehängt und uns was zum Essen geholt. Dann war ich kurz davor, den Rotwein zu öffnen, der da einfach stand. Und ja, am nächsten Tag ging es dann los und es hat einfach gleich mal geregnet.
Genau.
Und wir haben dann schon beschlossen, die Route zu kürzen und die Nordschleife wegzulassen, weil da meldete das Wetter noch schlechter.
Ja.
Und haben direkt sind wir einfach in die 15-20% Anstiege rein. Ja, das ist einfach. Das ist, und dann wurde der Regen mehr. Und wir haben uns gedacht, naja, so ganz gescheit ist das nicht, was wir hier tun.
Genau.
Wenn man nämlich weiß, dass der Pico de Teide ist der höchste Berg nicht nur auf Teneriffa, sondern der höchste Berg Spaniens. Und der liegt, ich glaube, was war es, knapp über 3000 ist die Spitze oder sowas.
Genau.
Also man hat irgendwie, man kommt nicht natürlich nicht bis auf die Spitze mit dem Fahrrad, aber schon ziemlich hoch. Und der Berg, 3700, ich habe nachgeschaut, Entschuldigung, 3700. Und wir wären aber bis auf 3,2 gekommen oder irgendwie so mit dem Fahrrad, so ungefähr ist das Ganze. Und wir haben dann unten nach den ersten paar hundert Höhenmetern und strömendem Regen uns gedacht,
das ist schwierig.
Schwierig.
Genau.
Und haben uns dann entschieden, den Berg auszulassen.
Genau, wir haben dann das Wetter auch noch gecheckt und haben gesehen, es wird nicht besser und es ist extrem kalt da oben.
Und dann muss man natürlich dazu sagen, wir wollten ja trotzdem, es war ein Erlebnis und ja, es war eine Trainingsreise, aber wir haben das Restaurant Niederösterreich vor, wir wollen noch weiter trainieren und in der absoluten Kälte riskiert man erstens krank zu werden und wenn man dann bei Kälte und Nässe von 3,2 wieder auf 0 runterfährt, also man hat über 3000 Meter, die man bergab fährt, die Abfahrt dauert fast eine Stunde scheinbar, laut anderen Podcasts, ich bin ihn leider jetzt noch nicht gefahren, du auch nicht, aber scheinbar ist man zwischen 40 und 60 Minuten unterwegs, nur bergab.
Mm.
Das heißt, man friert sich zu Tode, hat da oben Eiseskälte und hat lauter Kurven. Und Nässe, Kälte, Kurven, Konzentration, Müdigkeit ist ja eine ganz schlechte Kombination, die wir dann in dem Fall haben wir einfach entschieden, aus Sicherheitsgründen und ein bisschen Vernunft, die wir dann doch mal walten lassen haben, einfach haben sein lassen, sind dann abgebogen und haben entlang des Bergmassivs auf eher nicht ganz unten, aber so mittlerer Höhe eher uns dann den Weg mit ein bisschen auf und ab gesucht und uns dahin geschlängelt bis in den Süden. Waren trotzdem 100 Kilometer, glaube ich, an dem Tag.
Und ich glaube dann 1500.
1500, 1800, irgend sowas. Genau. Also weniger natürlich als sonst, aber es hat trotzdem. Und ein bisschen Wind war und es war irgendwie, also Wetter war eigentlich das Allerbeste. Und da haben wir es dann eher ruhig angehen lassen, weil wir hatten nur den ganzen Tag Zeit, haben ein bisschen geschaut, ein bisschen Video gemacht, ein bisschen hier und da.
Genau, ein bisschen schlechte Witze.
Und,
und was man sagen muss, was dann ziemlich lässig war, unsere Entscheidung ist dann bekräftigt worden, weil wir haben die drei Jungs von Belgien getroffen am Flughafen beim Rückflug und die haben uns dann erzählt, sie sind auch, also die gleiche Route, die wir vorgehabt hätten, sind sie aufgefahren und ich glaube bei 2100 Höhenmeter haben sie sich dann ein Taxi gerufen, weil nichts mehr gegangen ist.
Weil es da angefangen hat zu schneien,
genau.
Weil es sie so durchgefroren waren beim Hochfahren schon, dass sie nicht mehr wussten, wie sie das noch machen sollen. Und die sind dann mit dem Taxi einfach runter und gar nicht weitergefahren. Also Respekt, dass sie so weit gekommen sind.
Voll.
Aber die haben das dann aussehen lassen. Und man muss sagen, ich glaube, die sind ein bisschen auf einem anderen Fitnesslevel gewesen als wir.
Definitiv. Also und, wirklich ein paar liegen drüber. Und zwar von denen sind ja das Rennen, das Krankenhaus-Taxi schon ein paar Mal gefahren.
Genau.
Also das ist wirklich eine andere.
Die wissen also, wovon sie sprechen, wenn sie das abbrechen, quasi wissen die auch warum. Das muss man einfach so sagen. Dementsprechend sicher die gesündere Entscheidung.
Definitiv.
Und so waren wir am Ende von Teneriffa. Jetzt haben wir dann am Folgetag noch eine Coffee Ride tatsächlich.
Genau.
Und außerdem, ja, war ja wirklich so. Und dann außerdem, abgesehen davon, dass wir uns haben beleidigen lassen von Autofahrern, anhupen lassen, mit Scheibenwischwasser ansprühen lassen und. Also es war ein bisschen mühsam. Ehrlicherweise, das hat mir auch wirklich die Insel versaut.
Ja, was auch so. Das war irgendwie.
Und generell so viel Verkehr. Also, aber wir mussten dann noch zum Baumarkt.
Ja.
Denn Räder im Karton sind das eine. Aber man kann seinen Fahrrad ja nicht einfach in den Karton stecken. Mhm. Sondern man braucht vielleicht ein bisschen Polstermaterial.
Mhm.
Dann sind wir zwei mit dem Fahrrad zum Baumarkt gefahren. Sind dann mit Fahrrädern in den Baumarkt rein, weil große Schlösser und so und Vertrauen draußen haben wir nicht. Hat uns am Infopoint die Räder deponieren dürfen, weil ganz rein haben sie uns dann doch nicht gehen lassen. Mhm. Aber es ist gut, mit einer Frau unterwegs zu sein, weil auf einmal sind alle total zuvorkommend, höflich und nett.
Das war uns auch, wenn du alleine unterwegs bist.
Ach, das ist ganz lieb von dir, das glaube ich nicht. Da sind zwei Verkäufer und die Verkäuferin auf einmal herumscharwenzelt, die sind durch den ganzen Laden gerannt.
Das war cool,
und dir, du bist da rein, ich bin bei den Rädern geblieben und du hast es mit denen organisiert, dass du die richtigen Schlüssel und Imbus und dann Maulschlüssel und dort, dann sind die da durchgehirscht und haben uns das gezeigt oder dir gezeigt und dir geholt und gebracht. Also ja, es war ein guter Service, muss man auch so sagen.
Ja, das war wirklich, also die waren echt sehr, sehr kompetent, haben uns gut beraten.
Dann haben wir noch Polsterfolie geholt.
Genau.
Zwischendurch wollte ich noch eine Schaufel mitnehmen. Und man hat immer irgendwo eine Leiche zu vergraben. Und dann sind wir tatsächlich, also schaut es euch auf Instagram an, wir sind wirklich, Daniel hat eine sehr kreative Konstruktion gebaut, um mir die Riesenrolle Luftpolsterfolie schräg über den Rücken zu spannen.
Schildkrötenformat.
Ja, ich sah aus wie so eine Schildkröte mit Luftpolsterfolie. Mhm. Und du hattest die Musette mit dem ganzen Werkzeug umgeschnallt und so sind wir dann auf dem Fahrrad nicht so ganz windschnittig zurückgefahren.
Nicht ganz, aber...
Und es war ganz lustig, dann haben wir da mitten im Hotelkomplex die Fahrräder auseinandergebaut,
verpackt. Wir haben vorher beauftragt, ob wir das machen dürfen.
Genau. Haben das dann aber auseinandergeschraubt, verpackt. Ich muss sagen, hat eigentlich gut funktioniert.
Voll, hat super funktioniert, ja.
Und so waren wir dann ready zum Flughafen zu kommen. Genau. Mit dem Taxi dann zum Flughafen, mit den Jungs aus Belgien gequatscht, was gegessen. Dann einen der kürzesten Flüge, die man machen kann, gemacht. Jetzt bitte keinen Hate hier. Was wollten wir tun? Wir wollten einfach nicht 9 Stunden Nachtfähre machen.
Ja, wobei Fähre gegen Flugzeug.
Stimmt, hast recht.
Also irgendwo muss man, glaube ich, dann auch mal die Realität sehen. Wir sind beide Menschen, die viel Wegstrecke mit dem Rad machen, also Alltagsstrecken und auf das Auto verzichten. Wir haben Einwegsackerl, die Musette und solche Dinge.
Also mehr weg.
Ich glaube, das muss man immer ein bisschen aufkumulieren dann. Und
hast recht.
Ja.
Ja, so, dann sind wir nach Lanzarote gekommen. Dann war der bitterste Moment eigentlich, dass man die schön eingepackten Räder in diesen Kartons wieder auspacken musste, damit wir sie dann in unsere Radkoffer umpacken. Weil, ehrlicherweise, das hat mich eigentlich am meisten frustriert, weil es war so schön gepackt.
Ja, das war wirklich schön gepackt.
Und dann muss man alles wieder auswickeln und wieder einpacken und dann, endete unsere Reise dort. Und dann ging es am nächsten Tag mit dem Flieger zurück nach einem ausgiebigen Frühstück, was wir uns noch gegönnt haben.
Genau, im Sonnenschein, weil das ist der beste Tag.
Der schönste Tag.
Der schönste Tag. Der ganze Woche war,
Und so endete diese Reise. Also das war unsere Reise über die Kanaren. Für alle, die das quasi interessiert, mal Gran Guanche abzufahren. Das ist so grob, was wir gemacht haben, wie man das macht. Man kann es natürlich auch, wenn man es mal einfach weniger lange Strecken macht. Und ich sage jetzt mal, man kann auch Lanzarote auf 2 Tage aufteilen und Fuerteventura auf 2 bis 3. Und das geht alles. Das heißt, ihr müsst nicht gleich 4 oder 5 Inseln planen. Aber traut euch, nehmt euch sowas vor. Es ist ein cooles Erlebnis.
Ja,
ich glaube, das können wir beide bestätigen. Man kann sich natürlich auch nur Gran Canaria nehmen. Fliegt nach Gran Canaria und macht dort 4 Tage Bikepacking. Da gibt es genug. Man muss ja nicht genau die Strecke fahren. Man kann die Strecke plus andere Sachen oder umgebaute Varianten fahren. Also da gibt es so viel, was man machen kann. Und natürlich ist aber dieses quasi Inselhopping einfach
nicht. Ja, das ist schon ganz was.
Ganz was Eigenes. Ja. Und es ist nochmal. eine Spur anders.
Das stimmt.
Vielleicht an der Stelle noch, wir haben uns für Unterkünfte entschieden und nicht für Zelt und Schlafsack, weil wir erstens das Gepäck nicht mitschleppen wollten, zweitens nicht wussten, wie wird das Wetter, drittens übrigens auf den Kanaren das Ganze sehr reglementiert und semi-legal ist, das einfach so zu machen mit Wildcampen und so. Kommt dann auf Notsituationen etc. an, aber das sind alles so Gründe gewesen, warum wir uns dann entschieden haben, es sein zu lassen. Ich glaube, das war auch ganz gut. Also kann man dann doch mal besser schlafen, waschen etc. Also das hat schon seine Vorteile. Und ja, wir sind offen für jegliche Fragen, die dazu noch aufkommen. Ich glaube, wir haben ein bisschen was beleuchtet aus verschiedenen Sachen. Wir haben sicher Sachen übersehen.
Ja,
aber ich glaube, das gibt mal einen guten Überblick, wie es uns gegangen ist, was wir gemacht haben, wie lang die Touren waren.
Was sowas ein bisschen angeht oder plant.
Also, wir haben viele Radfahrer und Radfahrerinnen getroffen, weniger als ich gedacht hätte, muss ich sagen.
Okay.
Ja. Also, ich hätte mit mehr Leuten gerechnet generell. Jetzt abgesehen von unseren belgischen Jungs da, sondern auch so waren natürlich ein paar unterwegs. Aber weniger als ich gedacht hätte. Aber es verteilt sich vielleicht auch anders.
Kann das, ja. Oder du bist so schnell gefahren, dass du es nicht gesehen hast.
Wir, wenn dann. Ja. Wir. Also ich würde sagen, kann man empfehlen.
Definitiv,
ja. Ist ein cooles Erlebnis. Und wer mal was machen will in die Richtung, schaut euch das an, einfach Gran Guanche mal googeln, dann findet man auch GPX-Tracks, die man nachfahren kann und so.
Genau. Ja, dann.
Ich glaube. Das hoffen wir, dass wir ein bisschen
in Urlaubsstimmung gebracht haben.
Jetzt denken sich alle, ich will auch in die Sonne, in den warmen Süden. Ja. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es noch ein paar Einblicke von uns von den, den 6-7 Tagen. Ihr seht ein bisschen was. Und ich glaube, wir nutzen ein bisschen was von dem Content auch in den nächsten Wochen. Da kommt immer mal noch so was Kleines, irgendwas, was uns noch in die Hände fällt von der Reise.
Oder wie uns der Kaffee explodiert ist. Hat er solche Sachen.
Ja. Oder wie wir irgendwann sogar 12 Eier zum Frühstück gegessen haben. Ja, haben wir gemacht. Und die Frage, die da auch kam von unserer Community war, habt ihr wirklich genug Eier? In dem Sinne, viele Einblicke. Es war eine coole Zeit. Dani, danke nochmal, dass wir das gemacht haben. Ich fand das wirklich
ein cooles
Erlebnis. Es war sicher nicht das letzte Erlebnis dieser Art, was wir machen. Das letzte spannende Abenteuerprojekt. Lustiger Begriff, der Sebastian Trimborn heißt er, glaube ich, der YouTuber und Radfahrer. Genau. Und der nennt das Ganze ja Challenge, Mischung aus Challenge und Adventure. Und da habe ich mir neulich jetzt den Begriff gehört, aber ich dachte, das trifft es am besten. Mischung aus Challenge und Adventure ist eigentlich ganz cool. Ja, also, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach. Genau. Ich würde sagen, lange Folge heute. Wir machen hier den Sack zu. Heute ging es mal nur um das Thema. Und beim nächsten Mal sprechen wir wieder über das Race Around Niederösterreich und lassen euch da ein bisschen teilhaben, muss man da so gerade vorbereiten. Wir haben nämlich jetzt in wenigen Tagen auch, also wenn die Folge online geht sogar, an dem Tag ist unsere Probeausfahrt mit unserem Team und wir nehmen euch dann mal mit, was muss man vorbereiten, was macht eigentlich so ein Ultrarennen aus, was sind unsere Themen, die uns gerade beschäftigen, etc. etc. In dem Sinne von meiner Seite aus, danke fürs Dabeisein und Einschalten. Und folgt uns auf Instagram. Und die immer gebe ich jetzt an.
Die ganz mystische Stimme.
Instagram liken at what the F. So, schaut einfach in die Shownotes, da geben wir es nochmal rein. Ich übergebe die letzten Worte an die lächelnde Begleitung, die hier am Rad gelächelt hat und auch hier vor dem Mikro lächelt. Ich sage danke, dass wir das machen, Dani, und lasse wie immer die letzten Worte dir.
Ja, danke auch. Und das muss ich mir echt erst einmal gewöhnen. Da fallen mir schon wieder die Worte. So atemberaubend wie die ganze Landschaft, die wir da in den Tagen während unserer Reise gehabt haben. Na, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch einen guten Überblick gegeben. Ansonsten gerne uns schreiben, Bescheid geben, wenn ihr noch Informationen braucht oder wenn wir euch irgendwie helfen können, wenn ihr was planen wollt. Und ansonsten wünschen wir euch wieder viel Spaß bei den nächsten Radkilometern.
What the F? Zwischen Couch und Carbon. Wenn Training auf Leben trifft.